Alkoholismus ist eine Krankheit, die wir verstecken, verwischen und geheim halten wollen. Eine Krankheit, umrankt von zahllosen Mythen und Klischees, und eine Krankheit, von der nach wie vor viele Menschen denken, dass sie gar keine Krankheit sei. Das schreibt der Autor und Journalist Daniel Schreiber in seinem Buch Nüchtern über das Trinken und das Glück. In dem Buch erzählt Schreiber seine persönliche Geschichte. Er erzählt von seiner Alkoholabhängigkeit und von seinem Weg zurück ins glückliche Leben. Daniel Schreiber ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Hallo, danke für die Einladung.
Sie waren alkoholabhängig. Ich fange gleich mal mit einem Klischee an. Da denkt man doch, dass Sie jemand waren, der schon vor dem Frühstück eine Flasche Schnaps getrunken hat. So wie Prominente wie Jenny Elvers, das kennt man ja, das schildern. War das wirklich so?
Nein, das war natürlich überhaupt nicht so. Und das ist auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Um zu erklären und aufzuklären, dass Abhängigkeit sehr viel früher anfängt, als die meisten glauben, dass sie anfängt.
Wo fängt Abhängigkeit an?
Das ist eine gute und eine sehr schwierige Frage, weil man es nie selbst sagen kann. Man glaubt immer, dass man kein Problem hat mit dem Trinken, egal wie viel man trinkt. Es ist so, dass in Deutschland ungefähr 27% aller Menschen an der Schwelle zur Alkoholabhängigkeit stehen. Und wenn Sie sich mal in Ihrem Bekanntenkreis umhören oder in Ihrer Familie oder auf Ihrer Arbeitsstelle, werden Sie merken, dass sich niemand zu diesen 27% zählen wird, egal was. Und so ging es mir auch. Unter anderem glauben Leute immer, dass sie kein Problem haben, weil sie dieses Bild eben haben von diesem Parkbanktrinker, ne, der morgens tatsächlich sich zum Supermarkt schleppt und sich eine Flasche Wodka holt. Und die Wahrheit ist, dass nur der allergeringste Prozentsatz aller Abhängigen so ausgeprägt dieses Krankheitsbild haben. Und die Wahrheit ist, dass die meisten Leute ein vollkommen unscheinbares Leben führen und es eben selbst fast nie glauben von sich oder zugeben würden.
Das heißt, und das schreiben Sie auch in der medialen Auseinandersetzung mit dem Thema, tendieren wir dazu, alles Beängstigende daran symbolisch auszulagern. Also der Abhängige, das ist immer der andere, das bin nie ich.
Genau, es sind immer die anderen. Und es sind immer die anderen, die sehr viel trinken oder die ohnehin einen besonderen Status haben, die entweder prominent sind oder es sind oft auch, wie im Fall von Jenny Elvers oder auch Leute wie Lindsay Lohan oder Britney Spears in Amerika, oft jüngere Frauen oder Frauen, die nicht mehr ganz jung sind und die etwas Leichtes an sich haben. Das hat einen Grund, glaube ich, weil wir Alkoholismus in gewisser Hinsicht feminisieren. Es ist so, dass richtige Männer können trinken. Es gibt bestimmte Männlichkeitsrituale. Dieses ganze Bild von James Bond zum Beispiel gehört dazu. Es gibt eine britische Studie von vor 2 Jahren, die den Alkoholkonsum von James Bond untersucht hat und festgestellt hat, dass er tatsächlich seiner Arbeit gar nicht mehr nachgehen hätte können. Dass er in jedem Fall alkoholabhängig war, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit impotent war. Und dass dieses ganze Männlichkeitsbild, was wir mit James Bond, dem Trinken, verbinden, komplett falsch ist. Als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, ist mir klar geworden, dass ich eigentlich nichts wusste über diese Krankheit. Beziehungsweise, dass alles, was ich wusste, falsch war tatsächlich. Und dazu gehören auch solche Sachen wie Mengen oder
Also der Abhängige, das ist immer der andere, das bin nie ich. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie abhängig sind?
Das ist auch eine gute Frage, weil es natürlich sehr lange dauert. Ich habe 15 Jahre lang getrunken. Die meisten meiner Freunde waren sehr überrascht davon, als ich meinte, ich würde mit dem Trinken aufhören. Mein Hausarzt war überrascht und meinte mit dem Blick auf meine Leberwerte, dass es sei gar nicht nötig. Und die Wahrheit ist aber natürlich, dass ich sehr wohl viele schlimme Abende hatte. Die Wahrheit ist, dass wenn man ein Alkoholproblem hat, dass man automatisch sehr viel versteckt und dass man sich Fassaden aufbaut im Leben, hinter denen man sich versteckt. Dass man die Zähne zusammenbeißt, dass man weitermacht. Man wird sehr gut darin, das vor sich und vor allen Leuten zu verheimlichen, dass da irgendwas nicht stimmt.
Alkoholismus ist eine Krankheit, Alkoholabhängigkeit, das weisen Sie in Ihrem Buch nach. Das lässt sich auch tatsächlich physisch belegen. Was heißt das?
Das heißt, dass viele Leute denken, dass Alkoholismus nur eine körperliche Krankheit ist, in dem Sinne von althergebrachten Sinne von körperlich. Ja? Also wenn man zittert oder wenn die Leberwerte ein Problem sind, dann hat man ein Alkoholproblem. Wenn die Leberwerte ein Problem sind, dann hat man schon 10 Jahre lang wie ein Alkoholabhängiger getrunken. Wenn man zittert, hat man schon sehr lange zu viel und regelmäßig getrunken. Heute weiß man, dass Abhängigkeit eine neurologische Krankheit ist, dass es zu ganz konkreten Veränderungen im Gehirn kommt, auf einer zellularen, auf einer biochemischen Ebene. Das heißt, wenn man regelmäßig zu viel trinkt, verändert sich das Gehirn. Und das ist wie beim Fahrradfahren, wie beim Schwimmen. Beides verlernt man nicht und ebenso wenig verlernt das Gehirn, dass zu viele trinken. Das heißt, wenn bestimmte Konflikte auftauchen, wenn bestimmte Dinge im Leben passieren, mit denen man nicht umgehen möchte, wenn bestimmte Gefühle auftauchen, von denen man denkt, hier würde jetzt ein Glas Wein helfen, dann geht das Gehirn davon aus, dass das der beste Weg ist, damit umzugehen.
Aber wenn man da so fremdbestimmt ist, wenn das ja, wie Sie im Buch auch sehr schön erläutern, Botenstoffe im Hirn sind, die einem jede Selbstkontrolle verlieren lassen, wie kann es dann überhaupt zu einem eigenen freien Entschluss kommen, mit dem Alkohol aufzuhören?
In meiner Erfahrung ist es so, dass jeder Mensch, der zu viel trinkt und regelmäßig trinkt, gewisse Momente der Klarheit hat. Das heißt, nach bestimmten extremen Abenden, nach peinlichen Erlebnissen, nach Phasen, wo er körperlich merkt, hier gibt es vielleicht doch ein Problem, da treten solche Momente der Klarheit auf. Und in solchen Momenten ist einem sehr bewusst, dass man vielleicht besser ohne das Trinken leben würde. Es ist nur so, dass die Momente vergehen und dass der durchschnittliche Mensch mit einem Alkoholproblem die Momente wieder vergisst. Aber trotzdem gibt es sie und trotzdem summieren sie sich und trotzdem gelingt es oder kann es gelingen, irgendwann auf diese Momente zu hören und genau in diesem Moment was zu unternehmen.
Welche Zeit war denn die schwierigste, nachdem Sie aufgehört haben zu trinken?
Interessanterweise hatte ich eine wahnsinnig gute Zeit, nachdem ich aufgehört habe zu trinken. Und deswegen heißt das Buch auch über das Trinken und das Glück, weil wir viele von uns verwechseln das Vergessen mit dem Glück. Viele von uns glauben, dass man glücklich ist, wenn man bestimmte Sachen wegdrängt, wenn man bestimmte Sachen sich damit eben nicht auseinandersetzt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich bestimmte Sachen in meinem Leben erst machen konnte, als ich aufgehört habe zu trinken. Ich habe, als ich noch getrunken habe, auch ein sehr interessantes und in vieler Hinsicht gutes Leben geführt. Ich hatte immer einen guten Job, ich bin viel gereist, ich hatte einen großen Freundeskreis. Ich konnte mir immer sagen, ich habe ein sehr gut funktionierendes, ein bisschen glamouröses, schönes Leben. Und als ich aufgehört habe mit dem Trinken, war das so, dass plötzlich einfach ich Sachen angehen konnte, zu denen ich vorher nicht in der Lage war, sie anzugehen.
Das gehört ja auch zum Mythos Alkohol. Sie sagten, als Sie viel getrunken haben, in den schillernden Kreisen verkehrt haben, das ist ja auch der Mythos Alkohol. Sie sind selbst Autor und Journalist. Das heißt, die Schreibenden und Unterschreibenden von Ernest Hemingway über William Faulkner bis Max Frisch gehört es doch fast schon zum Ehrenkodex zu saufen. Setzt der Alkohol nicht auch das Genie der großen Autoren frei?
Nein, in keinem Fall. Wenn Sie zum Beispiel die späten Tagebücher von Max Frisch lesen, dann sehen Sie, wie dramatisch und wie traurig und wie zerstörerisch das ist. Es ist tatsächlich eines der Vorurteile, die mich am meisten ärgern über Schriftsteller und das Trinken. Weil ich glaube, als Kultur haben wir unsere Schriftsteller gerne so mit Trinkproblemen. Da lässt es sich mit identifizieren. Was halt niemand überlegt, ist, welche Bücher diese Autoren nicht geschrieben haben, weil sie nicht schreiben konnten, wie viel Unglück sie in ihrem Leben hatten, wie viel Unglück ihre Familien und ihre Partner hatten.
Also sie haben nicht so gut schreiben können, weil sie getrunken haben, sondern obwohl sie getrunken haben.
Für mich war das so mit dem Trinken und dem Schreiben war das so, dass ich das Trinken oft benutzt habe, um eine bestimmte Angst kleinlaut zu machen, eine bestimmte Angst des Nicht-Könnens, des Nicht-Schreiben-Könnens zu überwinden. Was konkret hieß, dass das dann für eine gewisse Zeit funktionierte. Und trotzdem, ich kann Ihnen sagen, dass ich meine Texte, seitdem ich nicht mehr trinke, die sind viel besser, finde ich persönlich. Ich schreibe sehr viel mehr, ich kriege sehr viel mehr hin. Ich sehe selbst, wie viel mehr mich diese Arbeit erfüllt und wie viel mehr ich kann. Und es ist nicht vergleichbar. Ängste überwindet man eben nicht, wenn man sie wegtrinkt oder wenn man sie wegschiebt, auch durch andere Hilfsmittel. Ängste überwindet man, indem man mit ihnen umgeht, indem man sich ihnen immer wieder stellt. Danach kommt es tatsächlich zu einer wirklichen persönlichen Entwicklung.
Alkohol hat in unserer Gesellschaft einen ganz eigenen Ruf. Sie schreiben, Alkohol spielt bei uns eine zentrale rituelle und soziale Rolle. Was ist das denn für eine zentrale Rolle, die Alkohol spielt?
Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich da lange drüber nachgedacht, weil ich das selbst erst gar nicht so richtig in Worte fassen konnte. Und ich bin dann auf dieses Bild vom blinden Fleck gekommen. weil es so ist, dass Alkohol tatsächlich für alle von uns zentral zum Leben dazugehört. Es ist in jedem gesellschaftlichen Ritual dabei, in jeder Lebenslage, in jedem sozialen Kontext, in jeder sozialen Schicht wird getrunken, wird regelmäßig getrunken, wird zu bestimmten Anlässen getrunken. Und trotzdem bemerken wir das irgendwie nicht. Trotzdem gibt es eine sehr große Ignoranz, wenn es zu den negativen Folgen des Trinkens kommt. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass die Anzahl der Abhängigen sehr viel höher ist, als wir alle glauben. Und ich finde es sehr faszinierend, dass wir blind sind für die Gefahren, die das Trinken haben kann für einige von uns.
Sie sind dann auch zu Selbsthilfegruppen gegangen. War das schwierig? Hat das zunächst Ihnen auch Überwindung gekostet, dahin zu gehen?
Zunächst ja, und ich glaube, es geht den meisten so. Ich schreibe darüber im Buch auch, unter anderem deswegen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir zu Selbsthilfegruppen gehen. Es gibt viele in Deutschland. Man kann verschiedene Gruppen ausprobieren. Man kann auch verschiedene Gruppen innerhalb dieser Gruppen ausprobieren. Und es wird für jeden was dabei sein. Wenn man ein Alkoholproblem hat, glaubt man selbst nicht, dass man ohne Alkohol wirklich leben kann. Die Gesellschaft um einen herum, wie wir eben gerade diskutiert haben, glaubt auch nicht, dass man ohne Alkohol leben kann. Interessanterweise haben Selbsthilfegruppen, obwohl sie wirklich Millionen von Menschen weltweit das Leben retten, in Deutschland so einen schlechten Ruf. Viele Leute kommen auf mich zu und meinen, ich glaube, ich habe ein Alkoholproblem, was soll ich machen? Und ich empfehle dann oft Selbsthilfegruppen. Ich höre oft tatsächlich, ja, so schlimm ist es noch nicht. Was total traurig ist, weil in Deutschland kommen nur 10% aller Menschen mit einem Alkoholproblem tatsächlich in eine bestimmte Form von Behandlung. Der Rest dieser Menschen stirbt tatsächlich daran.
Dass Deutschland auch selbst speziell, dass auch Selbsthilfegruppen so einen schlechten Ruf haben oder überhaupt der Ruf des Alkohols und der Mythos, das ist in Deutschland was selbst Spezielles. Das, so schreiben Sie auch in Ihrem Buch, ist in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, ganz anders. Da geht man mit Alkohol und der möglichen Abhängigkeit auch anders um in anderen Ländern, oder?
Ja, definitiv. Ich habe lange in Amerika gewohnt und habe da festgestellt, dass es wirklich einen anderen Umgang gibt mit dem Trinken. Das ist natürlich kulturell und historisch bedingt. Es gab die Prohibition und es ist immer noch so, dass öffentliche Trunkenheit nicht erlaubt ist, dass man in der Öffentlichkeit in den meisten Bundesstaaten nicht trinken kann, darf. Andererseits wird aber auch sehr viel offener mit der Krankheit umgegangen. Und das ist verschiedenen Figuren zu verdanken, die das Thema immer wieder an die Öffentlichkeit gebracht haben, zum Beispiel Oprah Winfrey. Es ist so, dass es einfach einen Diskurs dort gibt, wo Menschen wissen, ja, wenn der und der ein Problem hat, dann kann man sagen, geh zu der und der Selbsthilfegruppe oder wir können darüber sprechen oder wir setzen uns jetzt hin und ich sage dir, dass es vielleicht ein Problem gibt.
Und das sind auch Figuren in diesen anderen Ländern, mit denen man sich wirklich identifizieren konnte. Bei uns wird es ja dämonisiert. Also wenn man sagen würde, richtig, okay, ja. Jenny Elvers, das gibt's ja auch. Ja. Aber das ist ja immer etwas, was man dann auch weit von sich weghält.
Und wissen Sie, es ist so, dass jeder von uns kennt jemanden, der ein Alkoholproblem hat. Jeder von uns kennt jemanden, der in der Familie oder in der Partnerschaft oder im Freundeskreis Menschen hat, die zu viel trinken. Wir alle wissen sehr genau, was für ein furchtbares Leid das für viele Menschen bedeutet. Trotzdem reden wir nicht darüber. Und das ist auch ein Grund, warum ich das Buch schreiben wollte, um einfach ein Gesprächsangebot zu machen, um tatsächlich Leute dazu zu bringen, darüber zu sprechen.
Wenn man es jetzt mal ganz zynisch formuliert, könnte Alkohol aber auch eine systemstabilisierende Funktion haben. Wir leben in einer Stressgesellschaft, überall sind wir unter Druck, jeden Tag müssen wir glücklich sein, wir müssen den richtigen Job, die richtige Frau, den richtigen Partner, wir müssen alles mal richtig machen. Gut, dass ich da mal ein Bierchen und einen Schnaps trinken kann, dann kann ich mich ein bisschen entspannen, oder?
Ich glaube auch, dass es eine systemstabilisierende Funktion hat. Es gibt ein Kapitel in dem Buch, ein Kapitel zur Arbeit, weil das für mich auch ein sehr wichtiges Thema war, die Arbeit und das Trinken. Und tatsächlich ist es so, dass wir heute 4-mal mehr trinken als in den 50er Jahren. 4-mal. Das ist eine unfassbare Zahl. Wir trinken 4-mal mehr als unsere Großeltern. Und das liegt an der Wohlstandsgesellschaft, dass wir einfach mehr Geld haben für das Trinken. Es liegt aber auch daran, dass wir es mehr brauchen in gewisser Hinsicht, weil wir mehr arbeiten, weil wir weniger Zeit für uns selbst aufwenden, weil wir uns dem Druck eben aussetzen. Ich habe viele Bekannte, wo ich sagen würde, ja, sie haben keine Work-Life, sondern eine Work-Drinking-Balance. Ich selbst hatte auch eine Work-Drinking-Balance. Ich habe getrunken und gearbeitet und beides ging miteinander einher.
Wie erleben Sie das heute? Sie trinken keinen Tropfen Alkohol mehr. Wird man da komisch oder manchmal so angesprochen, ach komm Daniel, ein Gläschen hier, dann kannst du ja ein Gläschen oder so, dann ist ja okay, komm ein Gläschen Wein, ist der gute Wein, ein Gläschen nur hier.
Man wird die ganze Zeit so angesprochen tatsächlich. Es gibt sowas wie einen Rechtfertigungsdruck, wenn es zum Trinken kommt. Daran muss man sich gewöhnen tatsächlich. Das fiel mir zum Anfang relativ schwer, weil man nicht nur mit seiner eigenen Scham und seinen eigenen Problemen in dem Moment umgeht, sondern auch mit der Scham des anderen und dem Wunsch des anderen, dass man doch kein Problem hat und dass doch alles gut ist sozusagen. Es ist tatsächlich was sehr Unhöfliches, Leute so zum Trinken aufzufordern. In anderen Ländern ist es auch anders, wenn man einmal fragt, ob jemand was trinken will und eine Antwort bekommt, dann gilt die Antwort. In Deutschland fragt man mehrmals nach. Das ändert sich vielleicht aber auch.
Sie haben sich nun auf Ihr rechtes Handgelenk das Wort Grace, Gnade, tätowieren lassen. Warum?
Genau, Grace, und das heißt nicht nur Gnade im Englischen, es hat eben auch die Bedeutung von Anmut oder Würde oder auch Eleganz tatsächlich. Ich sehe mein Handgelenk jeden Tag mehrmals, die ganze Zeit. Ich möchte mich daran erinnern, wie viel Glück ich habe, wie schön dieses Leben tatsächlich ist und wie dankbar ich sein kann für solche Sachen. Das klingt immer so esoterisch und so ein bisschen protestantisch und so weiter. Und früher fand ich das auch sehr lustig, sowas. Heute ist es so, dass ich dankbar bin für die Fähigkeit, das zu sehen, für die Fähigkeit, dieses Leben tatsächlich zu genießen und so zu akzeptieren, wie es ist.
Das muss man sich öfter auch bewusst machen. Da schreiben Sie auch, das Leben ist ein Geschenk. Das klingt, wie Sie gerade schon sagten, etwas banal. Vielleicht hätten Sie da früher drüber geschmunzelt. Aber man muss sich das wirklich bewusst machen, oder?
Ich glaube ja, weil die Welt ist nicht so konstruiert, dass man automatisch daran glaubt. Sie haben eben erwähnt, die Stressgesellschaft, wie wir leben in einer Welt, wo man eigentlich andere Sachen möchte, wo man andere Sachen möchten soll als Zufriedenheit und Akzeptanz. Wenn man Sachen nicht akzeptieren kann, wenn man die Welt nicht so hinnehmen kann, wie sie ist, dann wird man aber leiden. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, glaube ich, sich solche Sachen bewusst zu machen.
Was machen Sie, wenn Sie in Ihrem Bekannten- oder Freundeskreis jemanden erleben, von dem Sie das Gefühl haben, der ist abhängig?
Ich spreche Menschen tatsächlich meistens darauf an. Das sind Gespräche, die sich automatisch ohnehin ergeben. Ich habe dieses Buch geschrieben und werde da sowieso oft drauf angesprochen. Ich sage meistens, was ich denke und gebe bestimmte Vorschläge, wohin man gehen kann und wohin man sich damit wenden kann. Man kann immer nur selbst die Einsicht haben, dass man ein Problem hat. Das kann niemand anderes für einen übernehmen. Es gibt sicherlich Phasen in meinem Leben, wo, wenn Leute mir gesagt hätten, ich glaube, du hast ein Alkoholproblem, ich habe mich hab totgelacht darüber. Und so geht es allen, die ein Alkoholproblem haben. Wie gesagt, man glaubt nicht, dass es eine Krankheit ist, die man selbst haben kann. Aber es hilft, wenn man das hört, wenn man das mehrmals hört.
Vielen Dank, Daniel Schreiber, für das offene Gespräch. Vielen Dank auch für Ihr Buch, das allen zu empfehlen ist, die danach, das verspreche ich Ihnen, den Konsum und den Gebrauch von Alkohol anders sehen als vorher. Nüchtern über das Trinken und das Glück, so heißt sein Buch. Es ist im Verlag Hansa Berlin erschienen. Das Buch hat 160 Seiten und es kostet 16,90 €. Dankeschön.
Danke für die Einladung.